Sonntagmorgen. Ist immer wieder köstlich, die Kinder zu sehen. Gott ist ein guter Gott. Amen. Gott ist ein guter Gott. Egal wie wir uns fühlen, egal wie unsere Situation aussieht. Die meisten Menschen lassen sich so beeinflussen von äußeren Dingen. Und das hat damit zu tun, dass der Mensch seine innere Verbindung zum Himmel verloren hat. Deswegen haben äußere Dinge so viel Einfluss, so viel Macht. Äußere Umstände beeinflussen unsere Gefühle. Wusstest du das? Du sagst, oh, ich fühle mich nicht so gut. Hey, unsere Gefühle können sich in einem Augenblick ändern. Ja? Irgendeine gute Nachricht und alles ist, hey, fantastisch. Irgendeine schlechte Nachricht und, oh, der Tag ist blöd. Ja. Aber Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, Himmel und Erde, das bedeutet alle Umstände, alles um uns herum, kann sich verändern in einem Moment. All diese Dinge sind zeitlich begrenzt. Aber Jesus sagt, meine Worte werden nicht vergehen. Mein Wort ändert sich nicht. Das heißt, wenn wir stehen auf dem Fundament des Wortes Gottes, wenn das die Grundlage unseres Lebens ist, dann haben wir ein festes Fundament. Halleluja. Ehre sei Gott. Ganz kurz zur Erinnerung, nächsten Samstag ist hier Jugendgottesdienst, nicht, dass ihr euch wundert. Nächsten Samstag Jugendgottesdienst. Wenn ihr Jugendliche kennt, ladet sie ein. Es sind nicht nur Jugendliche aus Suhl hier, sondern aus der Region hier, aus Meiningen, Schmalkalden und so weiter. Ich habe euch vor einiger Zeit von einem jungen Mann erzählt, der den Ruf Gottes gehört hat. Nicht den Ruf nach Mazedonien, sondern den Ruf nach Ostdeutschland. Der manchmal alleine, manchmal zusammen mit Freunden, alle Städte der ganzen Region hier bereist, auf die Straße geht, für den Ort betet und das Evangelium verkündet und für Menschen betet. Diese Woche war er in Suhl gewesen. Wir haben kurze Gemeinschaft zusammen gehabt. Er war mit einem Freund hier. Sie haben eine gute Zeit gehabt. Ludwig Maas ist sein Name. Und am kommenden Sonntag wird er hier bei uns im Gottesdienst sein. Darüber freue ich mich ganz besonders. Ja, und er wird dann unser Gastsprecher sein. Ich wollte euch nur schon mal wissen lassen. Und ja, lasst uns ein richtig gutes Opfer mitbringen, womit wir ihn segnen können auch und seinen Dienst unterstützen können, das, was er tut, und unsere Wertschätzung ihm zeigen können auch für das, was er tut. Gut. Ich weiß nicht, ob meine Predigt letzten Sonntag zu intensiv war, ein paar Leute verkrault habe, aber nein, ist nicht so. Ich weiß es schon. Alles gut. Wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, was ist unser Auftrag? Und an der Stelle, entschuldigt bitte, an der Stelle möchte ich Fortsetzung machen. Was ist unser Auftrag? Das war die erste Frage. Die zweite Frage, ihr seht sie schon, wie können wir ihn erfüllen? Es hilft uns nichts, wenn wir unseren Auftrag kennen, wenn wir keine Ahnung haben, keine Vorstellung haben, wie wir diesen Auftrag erfüllen können. Im Markus-Evangelium Kapitel 16, Vers 15 heißt es, er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Amen. Diesen Vers nennen wir den Missionsbefehl. dieser Befehl, dieser Auftrag richtet sich nicht an irgendwelche Spezialisten, sondern dieser Auftrag richtet sich an alle Nachfolger Jesu. Das ist das Vermächtnis, was Jesus uns gegeben hat. Das sind seine letzten Worte, bevor er zurückgegangen ist in den Himmel, bevor er zurückgegangen ist zum Vater. Sagt er, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung.
Amen.
Und wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen. Was ist das Evangelium und sind wir in der Lage, das zu erklären? Und wir haben über diese vier Symbole gesprochen hier. Das sind so wie Anhaltspunkte. Erinnert sich noch jemand, was bedeutet das Herz? Liebe. Und im Zusammenhang mit dem Evangelium bedeutet das?
Gute Nachricht.
Gute Nachricht, okay. Wenn ich jemandem das Evangelium erkläre, was ist mein erster Punkt? Gott liebt dich. Ja? Lass uns es ganz persönlich machen. Gott liebt dich. Du bist wertvoll. Du bist wichtig bei Gott. Gott hat gute Gedanken über dich. Was bedeutet das zweite Symbol? Trennung. Das ist das Geteilt-Durch-Zeichen. Ja? Getrennt. Geteilt. Und was hat das zu tun mit dem Evangelium? Wir sind von Gott getrennt durch Sünde, durch unsere Sünde, durch die Sünde unseres Lebens. Dadurch, dass wir von Gott weggelaufen sind, unser eigenes Ding gemacht haben. Wir sind von Gott getrennt. Und dann gibt es eine Verbindung zum Herzen. Nämlich, das bedeutet, wir können die Liebe Gottes nicht wirklich vollständig erfassen, nicht vollständig erleben, nicht vollständig erfahren, weil wir von Gott getrennt sind. Es gibt einen lieben Gott, es gibt einen lieben Vater. Aber wir sind getrennt von seiner Liebe durch Sünde. Was bedeutet der dritte Punkt?
Jesus ist am Kreuz gestorben.
Jesus ist am Kreuz gestorben. Und warum?
Für unsere Sünden.
Für unsere Sünden. Das heißt, Jesus ist gekommen, um die Trennung, seht ihr die Verbindung zum Punkt 2 wieder, Jesus ist gekommen, um die Trennung aufzuheben. Er musste sterben. Es gab keinen anderen Weg. Er hat stellvertretend für uns unsere Strafe auf sich genommen. Das heißt, der Platz am Kreuz ist der Platz, den wir eigentlich verdient hätten. Das erfordert ein ganzes Stück Demut, das einzusehen. Denn viele Leute sagen, naja gut, hier und da haben wir schon mal vielleicht was falsch gemacht oder so. Aber so ein böser Mensch bin ich nicht wirklich. Ja, ich bin nicht so ein böser Mensch, dass ich so eine Strafe da verdient hätte, da am Kreuz hängen müsste. Wir versuchen, unsere Sünde zu verharmlosen. Aber es ist tatsächlich unser Platz. Es ist der Ort, den wir verdient hätten. Gott unterscheidet nicht zwischen kleiner Sünde und großer Sünde.
Ja.
Gut. Jesus ist gestorben für unsere Schuld, damit wir zurückkommen können zum Vater. Und jetzt, was ist dann der vierte Punkt? Das Fragezeichen.
Wir müssen uns entscheiden.
Das ist wirklich gut aufgepasst, Benjamin. Wir müssen uns entscheiden, diese Errettung, diese Erlösung, dieses wunderbare Werk, was Jesus vollbracht hat für jeden Menschen, wird nicht automatisch für jeden Menschen wirksam. Sondern erst, wenn wir es annehmen, wenn wir es ergreifen, denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. So ist es unsere Entscheidung, die Rettung zu ergreifen, dieses Erlösungswerk zu ergreifen. Gott stülpt es uns nicht über. Gott zwingt uns nicht dazu. Das ist das Evangelium. Und wir sollen gehen und wir sollen es verkündigen. Das ist unser Auftrag. Aber dann gibt es eine zweite Stelle im Matthäus-Evangelium Kapitel 28. Und die ist ein bisschen umfassender noch. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 28, und zwar Vers 18, heißt es, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen. So, das heißt, wenn jemand das Evangelium gehört hat, Punkt 1, 2, 3, 4, wenn jemand an dem Fragezeichen angekommen ist und gesagt hat, ja, ich entscheide mich für Jesus. Wenn wir dann sagen, okay, können wir zusammen beten? Und die Person sagt, ja, Herr Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr. Ja, wenn sie diese Errettung empfangen, das ist nicht der Punkt, wo wir sagen, okay, Job erledigt. Das war's. Wir haben das Evangelium verkündigt, jemand hat darauf reagiert, Ende. Sondern was hat Jesus hier gesagt? Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Menschen zu Jüngern zu machen, ist eine viel größere Aufgabe, eine viel herausfordernde Aufgabe. Das heißt, ihr tauft sie, lehrt sie. Das ist ein Prozess. Ja. Letztendlich ist es ein Prozess, der dort, so kann man es nicht sagen, der in die Richtung geht, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Es ist ein Prozess, der Menschen hilft, zur Reife zu kommen, geistlich zu wachsen, mündig zu werden in Gott. So, das ist unser Auftrag, das Evangelium zu verkündigen und Menschen zu Jüngern zu machen. Wir sind hier in dieser Stadt als Gemeinde, wir sind hier in Suhl, hier in Südthüringen. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, wenn das unser Auftrag ist, dann soll unser Ziel sein, Suhler und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen. Okay?
Amen.
Und ich glaube, das Wort sollte können wir dann langsam rausnehmen. Denn wir lieben Jesus. Und wenn er was von uns möchte, dann ist es mehr als nur eine Option. Dann ist es ein Auftrag. Amen. Unser Ziel ist es, Suhler und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen. Sagt es mal bitte voller Kühnheit gemeinsam. Unser Ziel ist es, Suhler und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen. Das ist unser Ziel als Gemeinde. Lass uns das nochmal sagen. Unser Ziel ist es, Suhler und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen. Das heißt, all unsere Aktivitäten als Gemeinde richten sich an diesem Ziel aus. Okay?
Amen.
Es ist immer gut, wenn wir ein Ziel haben. Oder in vielen christlichen Kreisen wird das Wort Ziel durch Vision ersetzt. Ja? Wir müssen eine Vision haben. Ja, es ist völlig okay. Ja, also das nächste Mal, wenn dich jemand fragt, was ist eure Vision als Gemeinde, dann kannst du sagen, unsere Vision ist es, Suhler und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen.
Amen.
Das ist unsere Vision. Das ist unser Ziel. Jesus hat gesagt, die Felder sind weiß zur Ernte. Sie sind reif zur Ernte. An einer anderen Stelle sagt er, Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Die Ernte ist groß. Die Ernte ist groß. Wir haben das letzte Mal uns ein paar Zahlen angeschaut. Suhl hat im Moment 35.000 Einwohner. 1% allein davon wären 350. Aber die Ernte ist größer als 1%. Amen. So. Wenn wir nur die direkt angrenzenden Landkreise, nicht ganz Südthüringen, nur die angrenzenden Landkreise dazu nehmen, sind wir bei 332.000 Einwohnern. Und wenn wir die Landkreise in unserer erweiterten Nachbarschaft noch mit dazu nehmen, dann sind wir bei 760.000 Einwohner. 760.000. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wer soll das machen? Wir, du und ich. Ein Freund von mir, der sagt immer, wenn der Auftrag für jemand anderen wäre, dann würde jemand anders jetzt hier sitzen, in deinem Stuhl. Aber du sitzt hier. Amen. Der Auftrag gilt dir. Der Auftrag gilt uns. Als Gemeinde. Du sagst, ja, wir sind aber nicht die einzige Gemeinde. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht arrogant werden, stolz, überheblich. Weißt du, meine Verantwortung, unsere Verantwortung ist nicht, was andere Gemeinden machen oder nicht machen. Unsere Verantwortung ist allein das zu tun, was Gott uns aufs Herz, was Gott uns aufgetragen hat. Wenn andere dabei helfen, wunderbar. Wenn andere dabei mitmachen, großartig. Wenn andere schneller, effektiver und besser sind als wir, fantastisch. Aber keine von diesen Gründen rechtfertigt es, dass wir uns zurücklehnen und sagen, naja, die anderen können das ja machen. Das ist unser Auftrag. Es ist unsere Verantwortung. Amen. So, und wir hatten vorhin schon ein bisschen das angesprochen. Was bedeutet das? Was bedeutet das, jemanden zu einem Jünger zu machen? Wie sieht das aus, ganz praktisch? Wie macht man das? Haben wir irgendeine Vorstellung davon, wie wir das ganz praktisch umsetzen können? Ja, das ist genauso, wie wenn ein junger Mann irgendwie nach einem Schulabschluss jetzt nach einem Beruf sucht. Ja, und was kann man machen? Meine Güte. Ja, ich mag Autos. Jungs mögen Autos in der Regel. Ja. Okay, ich werde Automechaniker. Gibt es gar nicht mehr einen Beruf. Gell? Das heißt jetzt Kfz-Mechatroniker. Ja. Okay. Fantastisch. Was macht ein Kfz-Mechatroniker. Er repariert Autos. Okay, kannst du zusammenfassen in einem Satz. Ne? So, was ist mein Ziel? Die Autos von Suhlern und Südthüringern zu reparieren. Okay, aber wie macht man das? Wie macht man das? Was bedeutet das? Wie sieht das aus? Was ist Schritt 1, 2, 3, 4? Punkt A, B, C. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Wir hatten das letzte Mal uns schon diese Stelle angeschaut im Lukas 6, Vers 40. Da heißt es, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird wie sein Lehrer. Jüngerschaft bedeutet, dass wir uns reproduzieren. Jemand, den wir in Jüngerschaft nehmen, der kann nach einer bestimmten Zeit oder der sollte nach einer bestimmten Zeit all das tun können, was wir auch können. Er sollte das wissen, was wir wissen, und er sollte in der Lage sein, das zu tun, was wir tun. Reproduktionsprozess. Es ist wie eine Lehrausbildung. Jüngerschaft ist wie eine Lehre. Es ist mehr als einfach nur ein Buch zu lesen. Es ist mehr als nur Informationen zu sammeln. Sondern es ist ein Trainingsprozess. Das hat mit Übung zu tun, hat mit Praxis zu tun. So, wie praktisch sind wir? In der Gemeinde. Und wenn ich sage Gemeinde, meine ich erst einmal den gesamten Leib Christi. Ja, ich meine damit Gemeinde als Kultur. In der Gemeinde hat sich ein verhängnisvoller Irrtum eingeschlichen. Eine völlig falsche Sichtweise. Jesus hat zu seinen Nachfolgern Dinge gesagt, von denen die meisten Gläubigen weit entfernt sind. Wir haben vorhin diesen Auftrag gehört, geht in die ganze Welt, verkündigt das Evangelium. Wie viele Christen sind in der Lage, selbst wenn sie jemand fragen würde, was ist das Evangelium? Wie wird man errettet? Wie viele Christen wären tatsächlich in der Lage, jemandem das zu erklären? Du musst nicht diese vier Punkte kennen, du musst nicht diese vier Symbole haben, aber du musst in der Lage sein, jemanden vernünftig zu erklären, wie man errettet wird, was das bedeutet. Wir sollten in der Lage sein, einen anderen Menschen zu Jesus zu führen. Und wenn wir in die Praxis reinschauen, wie viel Prozent aller Christen, aller Gemeindemitglieder sind dazu tatsächlich in der Lage, haben das schon mal gemacht oder machen das regelmäßig, dann sprechen diese Zahlen eine ganz andere Sprache. Das heißt, wir sind weit davon entfernt, dass wir diesen Auftrag ausführen. Das Gleiche gilt für Jüngerschaft. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. In Matthäus 10, Vers 8 heißt es, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Das war ein Auftrag, den Jesus seinen Nachfolgern gegeben hat. Das ist Teil des Paketes. Das ist Teil des Auftrags, ihr Lieben. Wie viele Gläubige machen das tatsächlich? Wie viele Gläubige gibt es, die das in ihrem ganzen Christsein noch nie gemacht haben? Und für Jesus scheint es total normal zu sein, als er seine Jünger aussendet. Er schickt sie nicht einfach irgendwie los. Er gibt ihnen ganz präzise Anweisungen. Ganz präzise Anweisungen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Ja, das ist ja, da braucht man ja besondere Kraft dazu. Das können wir nicht von uns selber tun. Ja, absolut richtig. Wer hat gesagt, dass du es aus deiner eigenen Kraft tun sollst? Aber wenn Jesus uns aussendet, dann rüstet er uns auch aus. Wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, dann gibt er uns auch die Befähigung, diesen Auftrag auszuführen. Kannst du damit ein herzhaftes Amen sagen?
Amen.
Markus Evangelium Kapitel 16. Das ist, sind die direkt anschließenden Verse an den Missionsbefehl. Da heißt es in Vers 17, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Und dann werden verschiedene Dinge aufgezählt. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Wie viele Dämonen hast du ausgetrieben diese Woche? Wenn überhaupt über dieses Thema gesprochen wird, dann in vielen christlichen Kreisen, oh, da muss man aufpassen und da muss es nicht so einfach und da braucht man Spezialisten dafür. Am besten, du überlässt das den Spezialisten. Das Austreiben von Dämonen war ein absolut zentrales Thema im Dienst von Jesus, wenn du die Evangelien liest. Und in dem Auftrag, den er den Jüngern gegeben hat. Und hier heißt es, dies sind die Zeichen, denen folgen, die glauben. Nicht denen, die vollzeitlich im Dienst sind. Nicht denen, die 3 Jahre auf einer Bibelschule waren. Sondern das sind die Zeichen, denen folgen, die glauben. Die gläubig geworden sind. Die Gläubigen. Haben wir irgendwelche Gläubigen hier unter uns?
Ja.
Nun, nicht jede Dämonenaustreibung hat damit zu tun, dass Leute schreien und Schaum vor dem Mund haben und sich auf den Boden wälzen. Das ist wieder eine seltsame Vorstellung, die wir teilweise haben. Aber es bedeutet, Menschen freizusetzen. Menschen freizusetzen von den Mächten der Finsternis. Menschen freizusetzen von Gebundenheiten und von Zwängen. Nirgendwo steht, dass es dabei zwingendermaßen zu irgendwelchen Manifestationen kommen muss. Aber unser Auftrag ist es, Menschen freizusetzen. Menschen freizusetzen, die gebunden sind von der Finsternis, von der Macht der Sünde, von der Macht Satans. Das ist unser Auftrag. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Da haben wir diesen nächsten Aspekt der Heilung, für Kranke zu beten, Menschen freizusetzen. Das ist nicht der Auftrag für Pastoren. Pastoren dürfen das auch, denn sie sind Gläubige. Aber wir sehen nicht, dass das der Auftrag von Pastoren ist. Aber das ist die religiöse Brille. Die religiöse Brille, die viele Christen aufhaben, die viele Gläubige aufhaben. Oh, du bist krank. Okay, geh zum Pastor. Oh, du hast ein Problem. Geh zum Pastor. Oh, du bist gebunden mit irgendeiner Sucht. Geh zum Pastor, der weiß, wie man für solche Sachen betet. Das ist die Sicht, die wir haben. Und die in vielen Gemeinden vorherrscht. Wollen wir diese Brille mal abnehmen, ja? Das ist sowieso nicht sehr angenehm. Ich wusste schon, irgendwann kommt die mal wieder zum Einsatz, die religiöse Brille. So, welche Aufgaben hat denn dann der Pastor? Es gibt ja nicht nur den Pastor, es gibt ja den Lehrer auch, ja? Leute, die in dem Lehrdienst sind. Und die können dann Leute zu Jüngern machen. Ja? Wir haben ja gesagt, Jüngerschaft bedeutet sowieso lehren und so. Und das kann mit der Jüngerschaft, das kann der Lehrer machen. Und Leute zu Jesus zu führen, das kann der Evangelist machen. Dazu sind ja Evangelisten berufen. Lass uns diese Stelle mal anschauen im Epheserbrief Kapitel 4. Diese Gaben, die ich gerade genannt habe, nennt man auch die Dienstgaben. Epheser 4. Wir lesen ab Vers 11. Da heißt es, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten, andere als Hirten, das sind die Pastoren, und Lehrer. Das Wort Hirte bedeutet nichts weiter als Pastor. Ich habe festgestellt, im Spanischen, im Deutschen sind ja zwei unterschiedliche Worte, Pastor, Hirte. Im Spanischen benutzen die dafür ein und dasselbe Wort. Das ist interessant. Okay. Und wozu hat er diese Dienstgaben gegeben? Das heißt, er hat gegeben. Wer ist er? Er ist Jesus. Er hat diese Gaben, diese Dienstgaben der Gemeinde gegeben. Aber wozu? Ja, damit all diese Sachen erledigt werden. Damit es irgendjemand gibt, der hingeht und das Evangelium verkündigt. Damit es irgendjemand gibt, der dann anschließend die Leute zu Jüngern macht. Und damit es irgendjemand gibt, der für die Leute beten kann, wenn sie krank sind, wenn sie Probleme haben, wenn sie in Süchten und in Zwängen und in Ängsten sind. Damit es halt diese Art von Spezialisten gibt. Deswegen gibt es diese Dienstgaben, das sind die Spezialisten. Vers 12. Zur Ausrüstung der Heiligen. Wer sind die Heiligen? Gibt es irgendwelche Heiligen hier?
Ja.
Oh, manche sind sich noch nicht so sicher. Ja, du bist nicht ein Heiliger durch das, was du tust,
Amen.
Sondern du bist ein Heiliger durch das, was Jesus für dich getan hat.
Jawohl.
Amen. Er hat uns geheiligt. Und dann leben wir in der Kraft dieser Heiligkeit. Amen. Aber wir sind die Heiligen, du und ich, wir sind die Heiligen. Es heißt hier, zur Ausrüstung der Heiligen sind diese Dienstgaben gegeben. Für das Werk des Dienstes. Für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Ich habe mal ein paar andere Übersetzungen noch mit hinzugezogen für diese Aussagen, weil mir das so wichtig ist. Der Vers 12 zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Bei Luther heißt es, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Ja, Moment mal. Ich dachte, der Pastor ist dazu da, um den Dienst zu tun. Und dann vielleicht noch der Evangelist und der Prophet und der Apostel und der Lehrer. Nein. Das ist das falsche Denken.
Ja.
Ihr Lieben, das ist die religiöse Brille. Die Heiligen sind dazu berufen, das Werk des Dienstes zu tun. Amen. Die Heiligen sind dazu berufen, das Werk des Dienstes zu tun. Und sie sollen zugerüstet werden. Sie sollen zugerüstet werden durch den fünffältigen Dienst. Wozu? Oh, damit wir schöne Gottesdienste haben. Halleluja, happy clappy. Na, ich habe grundsätzlich nichts gegen happy clappy Gottesdienste. Aber happy clappy Gottesdienste sind nicht das Endziel unseres Christseins. Amen. Wir sind dazu berufen, das Werk des Dienstes zu tun. In der Zürcher Übersetzung heißt es, um die Heiligen auszurüsten für die Ausübung ihres Dienstes. Für die Ausübung ihres Dienstes. Und so wird der Leib Christi aufgebaut. Wie wird der Leib Christi aufgebaut? Wenn die Heiligen ausgerüstet sind, um ihren Dienst auszuüben. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Und dann heißt es weiter in Vers 13, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Die Aufgabe des Pastors ist es nicht, den Dienst zu tun. Die Aufgabe des Pastors und der anderen Dienstgaben ist es, Heilige zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Selbst Leute, die berufen sind als Evangelisten, natürlich strecken sich Evangelisten nach den Verlorenen aus, naturgemäß. Aber das ist nicht ihr einziger Auftrag. Auch sie sind dafür verantwortlich, die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Das heißt, der Evangelist trainiert Heilige, trainiert Gläubige, erklärt das Evangelium und hilft anderen Gläubigen zu verstehen, wie kann ich das Evangelium weitergeben. Das war der Sinn und Zweck von unserem Bootcamp, was wir dieses Jahr hatten. Ein Teil des Dienstes von Philipp Sperold ist der Dienst eines Evangelisten. Und er muss sich da kein Schild anstecken, wo drauf steht Evangelist. Ich bin ein Evangelist, T-Shirt. Ja. Sondern wenn du mit ihm durch die Stadt gehst, der ist wie ein Rennpferd, weißt du, wenn es einen Startschuss hört, das rennt los. Und wenn du mit jemandem unterwegs bist, und dann dauert es nicht lange und er ist mit Leuten im Gespräch, kann ich dir mal ganz kurz mitteilen, was Gott in meinem Leben getan hat. Und Gott möchte solche Dienste benutzen, um die Heiligen zuzurüsten. Amen.
Amen.
Um die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Nicht, dass wir sagen, oh, wow, schön, toll. Sondern, dass wir verstehen, das ist genauso meine Aufgabe, das ist genauso mein Auftrag. Und dass wir mehr und mehr einfach da hineinkommen. In diesen Lebensstil. Manche von euch haben schon von Todd White gehört. Ich glaube, wir haben ihn schon mal hier, wir haben schon mal ein Video von ihr, von ihm hier gehabt. Er hat schon mal gepredigt hier. Das ist der mit den, mit diesen langen Rasterzöpfen. Ich habe neulich eine Predigt von ihm gehört. Und er sagte, ich bin kein Straßenevangelist. Wenn Leute mich sehen und meinen Dienst sehen, denken sie, oh, das ist ein Straßenevangelist. Ich bin kein Straßenevangelist, sondern das, was du mich tun siehst auf der Straße, das tue ich überall. Das tue ich überall. Es ist ein Lebensstil von mir, das Evangelium weiterzugeben, das Evangelium zu verkündigen, das Evangelium zu präsentieren. Wenn du die Evangelien liest, genauso hat Jesus angefangen. Er ist auf die Straße gegangen, angefangen davon zu sprechen, hey, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und dann hat er sofort angefangen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, die Kraft des Reiches zu demonstrieren. Die Kraft des Reiches zu demonstrieren. Ich habe mich ein bisschen mit Ludwig unterhalten diese Woche. Ich sage, wie macht ihr das? Wie sprecht ihr Leute an auf der Straße? Und sein Freund, den er mit dabei hatte, sagte, na, ich frage möglichst gleich als erstes, ob die Leute irgendein Anliegen haben, für das ich beten kann. Ich dachte, wow, okay, das ist anders, als ich das bisher gemacht habe. Aber es macht Sinn. Denn wenn jemand sagt, ich habe dieses Problem, ich habe diese Not, und er erlaubt mir, für ihn zu beten, dann ist das eine Gelegenheit, für diese Leute die Kraft Gottes zu erleben. Und das öffnet eine Tür. Ja, das öffnet eine Tür. Wer ist dieser Gott? Und wie kann ich mit ihm in Verbindung kommen? Versteht ihr, warum Jesus gesagt hat, heilt die Kranken, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Demonstriert das Reich Gottes, bringt Menschen in Verbindung, bringt Menschen in Berührung mit der Kraft Gottes. Natürlich können wir das nicht machen, wir können das nicht produzieren. Aber wir können gehorsam sein dem Heiligen Geist gegenüber. Amen. So, wenn wir bei diesem Vers stehen bleiben oder nochmal zurückkommen, Heilige auszurüsten zum Werk des Dienstes, das ist der Plan Gottes, die Absicht Gottes, dann sehen wir, dass es in vielen Gemeinden falsche Strukturen gibt. In vielen Gemeinden hat sich eine Kultur entwickelt, wo das Werk des Dienstes Spezialisten vorbehalten bleibt. Spezialisten vorbehalten bleibt. Und wenn ich mir unsere Gemeinde hier anschaue, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich eine falsche Kultur gefördert habe an diesem Punkt. Bitte verzeiht mir. Ich habe es nicht mit böser Absicht gemacht. Aber ich habe eine falsche Kultur gefördert. Ich habe eine Kultur gefördert, in der ich als Pastor das Werk des Dienstes getan habe. Zu einem großen Teil. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe das Werk des Dienstes getan und habe zu wenig Aufmerksamkeit und zu wenig Zeit und Energie darauf gerichtet, die Heiligen auszurüsten für das Werk des Dienstes. Du sagst, du hast auch mal schön gepredigt für uns jeden Sonntag. Hm? Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Aber die Heiligen auszurüsten für das Werk des Dienstes ist mehr als einmal die Woche eine nette Predigt zu präsentieren. Amen. Hier sind wir an dem Punkt Jüngerschaft. Jüngerschaft. Wo trainieren wir das, was wir gehört haben? Inwieweit setzen wir das um? Diese falsche Struktur, die ineffektive Struktur, die so viele Gemeinden haben, ist, wenn es irgendwie Leute gibt, die ein Problem haben, Leute gibt, die in irgendeiner Herausforderung sind, Leute, die Gebet brauchen, schick sie zum Pastor. Oder es gibt eine Handvoll Evangelisten, eine Handvoll Spezialisten innerhalb der Gemeinde. Und derjenige oder diejenige kann sich dann drum kümmern. Und was falsch ist an dieser Struktur und warum diese Struktur so kontraproduktiv ist, ist, sie lässt kein Wachstum zu. Sie lässt keine Entwicklung zu. Denn egal wie gut der Pastor ist, er hat immer nur 24 Stunden an jedem Tag. Und seine Fähigkeit, Menschen zu dienen, seine Fähigkeit, das Werk des Dienstes zu tun, ist eingeschränkt durch seine Zeit und durch seine Energie. Kannst du dazu Amen sagen? Amen. Jesus wusste das. Jesus wusste das. Das ist so erstaunlich. Manchmal laufen wir, wenn wir so diese religiöse Brille tragen, sind wir so vernagelt. Lies einfach mal nur Markus Evangelium Kapitel 1. Der Beginn des Dienstes von Jesus. Jesus geht zum Jordan, lässt sich taufen. Der Heilige Geist kommt auf ihn. Er wird ausgerüstet mit der Kraft Gottes. Vorher gab es keinen öffentlichen Dienst. Vorher trat er nicht öffentlich in Erscheinung. Vorher hat er keine Wunder getan. Nachdem der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, geht er in die Wüste. Er wird konfrontiert mit Versuchung. Er wird konfrontiert mit dem geistlichen Kampf. Er besteht die Versuchung. Als er aus der Wüste rauskommt, kommt er raus in der Kraft Gottes. Und dann geht's los. Und er fängt an zu verkündigen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Erste, was er tut. Das Nächste, was er tut. Er fängt an, Kranke zu heilen. Er fängt an, Dämonen auszutreiben. Und weißt du, was das Nächste ist, was er tut? Direkt in diesem Zusammenhang. Er hat nicht nur gelehrt, gepredigt, geheilt und befreit. Das dachte ich früher immer. Er hat noch was getan. Er hat einzelne Leute angesprochen und gesagt, komm, folg mir nach. Und du, komm mit mir, folg mir nach. Und du kommst auch mit mir. Er hat sofort angefangen. Einzelne Leute herauszurufen und sagen, hey, Möchtest du Teil meines Teams sein? Er hat sofort angefangen, ein Team zu bauen. Könnt ihr das sehen? Weil er wusste, hallo, ich bin in einem Adamskostüm sozusagen. Ja. Ich bin in einem menschlichen Körper und deswegen bin ich begrenzt. Deswegen bin ich begrenzt. So, ich habe die Kraft Gottes auf mir. Ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Ich bin erfüllt vom Wort Gottes. Aber anstatt, dass ich alleine das jetzt verkündige, dass ich allein das Werk des Dienstes tue, nehme ich jetzt noch eine zusätzliche Arbeit. Ich fange an, ein Team zu bauen. Ich nehme Leute zu mir. Und die haben von nichts eine Ahnung. Die haben von nichts eine Ahnung. Die wissen nichts von der Kraft Gottes. Die wissen nichts von dem Vater im Himmel. Die wissen nichts von dem Königreich. Aber ich nehme sie mit. Und ich investiere in sie. Und ich lehre sie. Und ich übergebe ihnen ein paar ganz praktische, einfache Aufgaben. Und dann lasse ich sie zuschauen, was ich tue und wie ich es tue. Und ich lasse sie zuhören, wenn ich lehre. Und irgendwann kommt der Punkt, wo sie so weit sind, dass ich sie aussenden kann. Am Anfang, bei der ersten Aussendung, die Jünger konnten nicht alles tun, was Jesus getan hat. Es heißt, er sandte sie aus, dass sie vor ihm hergingen. Dass sie vor ihm hergingen in die Städte und Dörfer, in die er kommen wollte. So, das heißt, es war wie eine Art Vorprogramm, Vortruppe. Jesus hat sie losgeschickt und hat gesagt, und jetzt macht ihr die gleichen Sachen. Ihr verkündet euch das Evangelium, ihr heilt Kranke, ihr treibt Dämonen aus. Waren die Jünger sofort perfekt? Nein. Als Jesus zurückkommt von dem Berg der Verklärung, findet er eine Menschengruppe und mitten in der Menschengruppe einen sehr frustrierten und verärgerten Vater. Und als Jesus zu ihnen kommt, sagt er, Meister, mein Sohn ist schwer geplagt von einem bösen Geist. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihn nicht austreiben. So, die Jünger waren nicht von Anfang an perfekt. Das hat nicht von Anfang an alles geklappt. Das hat nicht von Anfang an alles funktioniert. Nichtsdestotrotz hat er sie losgeschickt. Und dann haben sie trainiert und dann haben sie geübt. Und als sie zurückkam, hat Jesus sie genommen. Und er wollte mit ihnen an einen einsamen Ort gehen, um auszuruhen, um zu hören. Und so wurde das, was Jesus getan hat, effektiv. So hat sich das vervielfältigt. Die 12 waren nicht die einzigen. Es gab sogar innerhalb der 12 nochmal 3 besondere. Petrus, Johannes, Jakobus. Aber dann gab es die 70. Deren Namen sind uns nicht bekannt. Aber die hat Jesus auch ausgesandt. In manchen Übersetzungen heißt es 72. Interessantes Rechenbeispiel. Jesus hatte 12 Jünger, richtig? Er hat sie zu zweit ausgesendet. Das heißt, wie viele Teams hat er ausgesendet? 6 Teams. Ja. Wenn wir 72 durch 6 teilen, kommt was raus? 12. 12. Ja. Das heißt, könnte es sein, dass jedes von diesem Jüngerschaftsteam von Jesus wieder 12 zu sich genommen hat und gesagt, okay, Lass mich dir zeigen. Ja? Denn Jesus konnte nicht mit allen 72 direkt interagieren. Ja? Auf einer ganz nahen, ganz persönlichen Ebene. Amen. Gut, das wird in den Evangelien nicht weiter ausgeführt. Das ist so ein bisschen Spekulation. Wenn du sagst, naja, ich weiß nicht, ob das so war. Ich bin mir auch nicht sicher, aber scheint mir irgendwie logisch. So, zurück zur Freien Christlichen Gemeinde Suhl. Ah, Mann, ich mache das Thema heute fertig. So, wir brauchen eine effektivere Struktur. Wir brauchen eine effektivere Struktur. Ich habe das schon eine Weile gesehen. Und ich dachte, ja, wir fangen an mit evangelistischen Hauskreisen. Unsere Hauskreise, unsere Kleingruppen sollen mehr evangelistisch sein, mehr nach außen gerichtet, mehr darauf fokussiert, andere Menschen zu erreichen. So, das war ursprünglich mein Gedanke. Heute sehe ich, dass wenn ich das durchgezogen hätte, sozusagen, ich glaube, das hätte zu viel Frustration geführt. Jesus hat nicht seine Jünger berufen und sofort ausgesandt. Amen. Als erstes heißt es, er berief sie, dass sie bei ihm seien. Diese Gemeinschaft, diese Beziehung, sie waren bei ihm. Sie haben ihn erlebt. Und dann wurden sie ausgerüstet. Und dann wurden sie ausgesandt. So, wie können wir sowas umsetzen? Wie können wir sowas ganz praktisch hier umsetzen in der Gemeinde? Ich habe das letzte Mal schon dieses Begegnungswochenende angekündigt. Und ich möchte euch bitten, meldet euch so bald wie möglich an. Die Anmeldelisten für beide Begegnungswochenenden sind hinten bei René. Sprecht ihn bitte an, meldet euch an, damit wir wissen, wer alles mitkommt, damit wir das richtig gut planen können. Begegnungswochenende. Was ist das? Das ist ein Wochenende, wo wir Gott begegnen wollen.
Ist gut.
Gott zu begegnen ist immer eine gute Sache.
Amen.
Wir sollen Gott erleben. Wir sollen nicht nur etwas über ihn wissen, nicht nur etwas über ihn hören, sondern wir sollen ihn erleben. Und dazu sollen diese beiden Wochenenden dienen. Begegnungswochenende für Männer im Februar, Begegnungswochenende für Frauen im März. Wunderbar, Svenja, du bist fantastisch. Echt, echt, das ist stark. dazu sollen diese Wochenenden dienen. Das ist nicht... Schau, Gott zu erleben, ist nicht etwas, was wir produzieren können. Gott zu erleben, ist nicht etwas, was ich hier hervorzaubern kann. So wie ein Hasen aus dem Hut. Tada! Kennt diesen Zaubertrick, ja, wo der Zauberer den Hasen aus dem Hut holt. Da. Aber das Begegnungswochenende ist wie eine Art Plattform, wie eine Art Gefäß, wo wir uns öffnen, wo wir Gott in besonderer Art und Weise Raum geben, damit wir ihn erleben können. Wir müssen Gottes Liebe erleben. Es reicht nicht aus, über Gottes Liebe gehört zu haben. Wir müssen Gottes Liebe erlebt haben. Wir müssen Gottes Frieden erlebt haben. Wir müssen Gottes Freude erlebt haben. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit wir alle Segnungen, die er damit erworben hat, studieren können. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir die Segnungen, die er dort erworben hat, erleben können. Amen.
Amen.
Das ist der zentrale Punkt des Begegnungswochenendes. Und mein Herzenswunsch ist es, dass jeder, der hier zur Gemeinde gehört, an diesem Wochenende teilnimmt. Wenn du sagst, ja, aber da dummerweise hat meine Oma den 80. Geburtstag und das hat sie schon seit 80 Jahren geplant. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht das letzte Begegnungswochenende sein wird, ja? Sondern dass dieses Begegnungswochenende wird ein elementarer Bestandteil unserer zukünftigen Strategie sein. Okay? Aber deswegen ist es mir besonders wichtig, dass jeder, der zur Gemeinde gehört, mit dabei ist, damit er versteht, was das ist und was da passiert. So, das ist der erste Punkt, Begegnungswochenende. Und direkt nach dem Begegnungswochenende werden wir mit was ganz, also ich will mal so sagen, ich bin davon überzeugt, dass jeder, der mitkommt, berührt werden wird von Gott. Jeder, der bei diesem Begegnungswochenende dabei ist, wird von Gott berührt werden und wird verändert nach Hause kommen. Und wird freigesetzt werden. Und was machen wir mit all dieser Veränderung, mit all dieser Freisetzung? Jetzt können wir anfangen mit den Kleingruppen, mit den evangelistischen Kleingruppen. War wieder mein Gedanke. Nein. Wir werden direkt nach dem Begegnungswochenende anfangen mit einer Mitarbeiterschulung hier in der Gemeinde, mit einer regelmäßigen, wöchentlichen Mitarbeiterschulung. 2 Einheiten pro Woche. Ich schätze mal, es wird ungefähr ein halbes Jahr dauern. Wie, wann, in welchem Zusammenhang, wie wir das machen, verrate ich euch noch später, die Details. Brauchen wir jetzt noch nicht drüber sprechen. Aber diese Mitarbeiterschulung wird ein Ziel haben, Gläubige auszurüsten für das Werk des Dienstes. Wir werden über ganz grundsätzliche Sachen sprechen. Es wird nicht ein Ersatz sein für eine Bibelschule. Wir werden theologisch nicht sehr in die Tiefe gehen. Aber wenn du an dieser Mitarbeiterschulung teilnimmst, wirst du am Ende dieser Schulung alles Handwerkszeug kennengelernt haben, das du brauchst, um eine evangelistische Kleingruppe zu leiten. Amen.
Amen.
Das ist das Ziel. Heilige auszurüsten für das Werk des Dienstes. Ganz, 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 ganz wichtig. So. Und dann werden wir Jünger aussenden, so wie Jesus gemacht hat, in 2er Teams. Nicht nach China, nicht nach Afrika, sondern in unsere Welt, hier in deine Welt, nach Suhl. Und wir werden anfangen, in diesen kleinen Teams neue evangelistische Kleingruppen zu starten, wo du deine Freunde und deine Bekannten einlädst, zu dir nach Hause oder wo auch immer hin, und du erklärst ihnen das Evangelium. Und jeder dieser Abende wird aus einem kurzen Bibel-Input bestehen. Und du sagst so, da muss ich jetzt jede Woche eine Predigt vorbereiten. Nein. Preis dem Herrn für Gemeinde, das übernimmt der Pastor noch für dich. Ja. Du bekommst jede Woche von mir ein Konzept, ja, ein Konzept für eine kurze Botschaft, die du in deiner Kleingruppe weitergeben kannst. Aber darüber hinaus soll immer Gelegenheit sein, für Leute zu beten, zusammen zu essen, zusammen Gemeinschaft zu haben. Und jeder, der anfängt mit so einer evangelistischen Kleingruppe, wird von mir persönlich gecoacht werden. Das heißt, von dem Zeitpunkt an, wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, wird mein Hauptfokus der Gemeinde sein auf die Leute, die diese evangelistischen Kleingruppen, und wir können sie Freundschaftsgruppen nennen, die so eine Freundschaftsgruppe angefangen haben. Auf diese Leute werde ich mich fokussieren und in diese Leute werde ich mich investieren. Als Pastor und als Leiter. Heilige auszurüsten für das Werk des Dienstes. Amen. Du wirst also in keinem Moment dich irgendwo alleine fühlen und sagen, oh, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, mit der Situation jetzt oder so, sondern da ist immer ein Coach da, der dir hilft, der dich unterstützt. So. Und dann, wie geht das dann weiter? Ich meine, das ist schon großartig, ne? Weiß ich, wenn wir 2, 3, 4, 5 solche Freundschaftsgruppen haben wir in der Gemeinde. Und jeder seine Freunde und Kollegen und Nachbarn einlädt. Und dann haben wir die ersten Leute, die wirklich anfangen, ihr Herz zu öffnen. Die anfangen, ihr Herz zu öffnen und sagen, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Sobald die ersten Leute eine Entscheidung getroffen haben für Jesus, weißt du, was wir dann machen? Dann machen wir das nächste Begegnungswochenende, wo wir sie mitnehmen, wo sie Jesus erleben, wo sie das, was sie gehört haben in der Kleingruppe und was sie in der Kleingruppe schon zu einem kleinen Maß erlebt haben, in einem viel größeren Umfang erleben, wo sie freigesetzt werden von ihrer Vergangenheit, freigesetzt werden von ihrer Schuld, freigesetzt werden von dem schlechten Gewissen, freigesetzt werden von Gebundenheiten und Zwängen und Bitterkeit und all möglichen Zeug. Und dann nimmst du diese Leute, die freigesetzt worden sind, die nimmst du sofort als deine Mitarbeiter in deiner Freundschaftsgruppe. Den gibst du sofort Aufgaben in deiner Freundschaftsgruppe, ganz praktische Aufgaben. Ja. Natürlich sagst du ihnen, komm, bring deine Freunde mit, deine Bekannten, deine Verwandten. Und dann gibst du ihnen Aufgaben. Und diejenigen, die wirklich diese Begeisterung haben, denen sagst du, hey, Gott möchte dich trainieren. Wir haben hier in der Gemeinde eine Mitarbeiterschulung. Ja. Die gehen als nächstes in die Mitarbeiterschulung. Während der Mitarbeiterschulung helfen sie mit in deiner Freundschaftsgruppe ganz praktische Sachen zu machen. Und wenn sie damit durch sind, was passiert dann? Wenn du siehst, sie sind stabil in Jesus, sind herangereift, was passiert dann? Dann nimmst du sie und dann sendest sie aus und sagst, du fängst jetzt auch so eine Freundschaftsgruppe an. Gleiche, wie wir hier haben. Genau das Gleiche machst du jetzt auch. Und ich werde dein Mentor sein. Ich werde dein Coach sein. Nicht mehr hier vorne der Pastor, sondern du wirst dann der Mentor sein. Du wirst der Coach sein. Und ihr Lieben, das ist eine Struktur, die ausgelegt ist für Wachstum. Könnt ihr das sehen? Du sagst, oh, okay, Pastor, wo werden wir hinwachsen? Weißt du, wenn ich rein menschlich an dieses ganze Projekt rangehe, schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. Ich sage euch ganz ehrlich, innerlich habe ich mich lange Zeit dagegen gewehrt. Ich habe gesagt, Herr, es ist schön so, wie es ist. Bitte lass es so. Aber da draußen, da ist eine Welt, die Jesus braucht. Die diese Botschaft des Evangeliums braucht. Die verloren geht. Ja, ich möchte nicht so viel Verantwortung haben. Jesus hat die Verantwortung für jeden von uns übernommen, als er auf diese Erde kam und am Kreuz starb. Wusstest du das? Ich gehöre nicht mehr mir selber. Wir gehören nicht mehr uns selber. Aber wenn wir das hinbekommen, was ich gerade beschrieben habe, und ich glaube, der Herr möchte uns dahin führen, wenn wir das hinbekommen, dann haben wir eine Struktur für Wachstum. Das heißt, Wachstum automatisch kommen wird. Es erfordert unsere Arbeit, unseren Einsatz, unsere Hingabe, unser Gebet. Und es erfordert den Segen Gottes, den Geist Gottes, die Kraft Gottes, die Hilfe Gottes. Beides ist absolut notwendig. Wenn eins von beiden fehlt, wird das Ganze nicht funktionieren. Aber wenn wir dem folgen, ihr Lieben, haben wir eine Struktur für Wachstum. Wie viele Einwohner hat Suhl? 35.000 im Moment. Und zusammen mit unseren angrenzenden Landkreisen, nur die direkte Nachbarschaft, 330.000 Menschen. Wie können wir sie erreichen? Hier haben wir ein Konzept. Hier haben wir ein Konzept. Das realistisch eine Möglichkeit vorgibt, wie es sein kann, dass dieser Auftrag erfüllt wird. Jesus selbst hat uns das vorgelebt. Jesus selbst hat das demonstriert. Für mich ist es genauso Neuland wie für euch. Für mich ist es genauso ein Abenteuer wie für euch. Aber ich möchte euch einladen, für unseren Herrn und Retter und Erlöser, dass wir gemeinsam uns auf dieses Abenteuer einlassen. Amen.
Amen.
Halleluja. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Und wir haben all das jetzt gehört. Und wir sehen uns selber und sehen unsere eigene Fähigkeit und Kraft. Und es scheint unmöglich, einfach nur einen Bruchteil dieses Auftrags zu erfüllen, den du uns gegeben hast. Herr, aber das, was wir haben, wollen wir dir zur Verfügung stellen. Das, was wir haben, wollen wir dir bringen, Herr. So wie die Jünger diese 5 Brote und 2 Fische gebracht haben. Was eigentlich viel zu wenig war für 5.000. Aber du hast es genommen und du hast es gesegnet. Und so geben wir uns selber heute Morgen dir, Herr. Wir stellen uns dir zur Verfügung. Wir geben uns dir hin. Mit dem bisschen, was wir haben, Herr. Und vertrauen darauf, dass du es segnen wirst. Dass du uns helfen wirst, Herr. Dass du das Wachstum geben wirst, Herr. Dass durch deine Gnade, durch deine Fähigkeit, durch deine Kraft, durch dein Wirken in uns, tatsächlich dieser Auftrag ausgeführt wird. Dass Suhler zu Jüngern gemacht werden, Südthüringer zu Jüngern gemacht werden, Menschen aus dieser ganzen Region hier zu Jüngern gemacht werden. Herr, wir geben uns dir hin. Wir stellen uns dir zur Verfügung. Und wir danken dir, dass du uns unsere Augen geöffnet hast, Herr, dass du uns freisetzt heute Morgen von falschen, hinderlichen Strukturen. Vater, wir danken dir, dass ab jetzt in dieser Gemeinde Heilige ausgerüstet werden, zugerüstet werden für das Werk des Dienstes, sodass jeder Heilige, der zu dieser Gemeinde gehört, fähig ist und in der Lage ist, das Werk des Dienstes tatsächlich zu tun. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Amen.
Amen.
Amen.